Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.
Herzlich willkommen zum Männer-TÜV, eurem Podcast zur Männergesundheit. Wir kümmern uns um den Mann, streicheln ihn, rüffeln und rütteln ihn aber auch und versuchen, durch Informationen ihn sensibler zu machen für die Fallstricke des eigenen Geschlechts und im besten Fall springen am Ende dann ein paar mehr Jahre Lebenszeit raus. Ja, und wir reden natürlich auch immer über uns selber. Wir, das sind Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln und Dr. Gerd Wirz, Gesundheitsexperte und Neurophysiologe. Und mein Name ist Peter Grossmann, ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und langjähriger Radio- und Fernsehmoderator. Erstmal ein fröhliches Guten Tag.
Grüß euch. Schönen guten Tag. Ja.
Fröhlich, das streichen wir jetzt gleich erstmal, weil unser Thema heute ist eigentlich gar nicht fröhlich, wobei wir uns versuchen, dieser Problematik zu nähern. Also heute reden wir auch über Angst, zum Beispiel Angst vor einer Krankheit, die deshalb so tückisch ist, weil sie nicht heilbar ist und weil sie uns so von uns selbst entfremdet, wenn sie einmal da ist, und zwar schleichend die Demenz. Und vorab, das Risiko, an einer Art von Demenz zu erkranken, ist wesentlich niedriger als an Krebs zu erkranken. Und eine Zahl, fast jeder Zweite wird im Leben von Krebs erwischt, aber nur jeder Vierte bekommt eine Demenz. Die meisten Menschen bekommen eben keine Demenz und sterben eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Soll uns das aber ruhiger machen? Es ist nämlich auch eine sehr spezielle Krankheit und es trifft die Männer auch weniger als die Frauen. Warum? Die Frauen werden eben älter als die Männer und im Alter tritt die Demenz häufiger auf. So, das habe ich jetzt erstmal gesammelt für euch und ich sehe an euren Gesichtern, dass das euer Wohlwollen trifft. Aber die Frage ist natürlich immer, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Also irgendwie habe ich gedacht, hat jeder wahrscheinlich so ein Erlebnis, wir sind ja alle im gesegneten Alter schon, wo man sagen kann, ja, da habe ich auch schon mal gedacht, muss ich eigentlich mal gucken lassen, ob da bei mir was nicht in Ordnung ist. Ingo, du hast so eine Kellergeschichte, ne?
Wie war noch die Frage?
Also hat ja, glaube ich, jeder schon mal, wenn man runtergeht in den Keller, und ich habe ja immer lauter Gedanken im Kopf, und wenn ich dann wirklich unten bin, dann weiß ich nicht mehr, was ich wollte. Und dann stehe ich da und denke, was wolltest du nochmal? Manchmal gehe ich wieder hoch und dann auf dem halben Weg fällt es mir wieder ein und dann gehe ich wieder zurück. Und das ist, glaube ich, auch eine völlige Normalität. Das hat mit Demenz nichts zu tun, gar nichts.
Ja, aber auf jeden Fall nimmst du dann immer eine Flasche Wein mit hoch, ne? Egal, was du wolltest.
Aber das ist völlig egal, genau. Das ist sowieso immer mein Ziel, wenn ich da runtergehe. Da komme ich gar nicht dran vorbei. Aber vom Grundsatz her, ja. Ich glaube, wir dramatisieren das manchmal zu sehr und versuchen an den kleinsten Symptomen schon eine Problematik festzumachen. Aber das ist natürlich eine völlige Normalität.
Und ich werfe schon mal so einen kleinen Hoffnungsschimmer rein, übrigens an dieser Stelle, weil wenn man die Treppen rauf und runter geht, hat man auch schon wieder was gegen Demenz gemacht. Und das ist ja, der Sport spielt ja da tatsächlich auch eine Rolle. Gerd, bevor du, das kenne ich auch, was Ingo erzählt hat. Ich versuche immer möglichst viel auf einmal zu erledigen. Also wenn ich jetzt weiß, ich muss noch in die Garage gehen, könnte aber gleich zur Waschmaschine und dann muss ich aber noch ein Getränke mit draufnehmen und den Korb mit runternehmen und so. Und dann einmal ist es mir auch passiert, da gehe ich dann runter und habe den Korb, den Wäschekorb, und dann stehe ich da und dachte, warum habe ich jetzt eigentlich den Wäschekorb?
Ja, und das ist ja logisch.
Ja, und das ist schon so eine Situation, wo man dann quitsch stockt und denkt, wenn es einem dann aber meistens sofort wieder einfällt, dann ist doch eigentlich alles gut.
Also schwieriger wird es, wenn er den Killer nicht finden würde.
Ja,
dann
ja.
Hast du auch so eine Erweckung?
Ich habe viel Erweckung. Also mir fehlen tatsächlich manchmal Begriffe. Ich stand letzte Woche auf einer Brücke und sah, wie da dieses Wasserniveau zwei verschiedene Ebenen hatte. Und mir fiel der Begriff nicht ein für dieses Ding, in das man mit einem Schiff reinfährt. Und kurz bevor ich meine Frau gefragt habe, also kurz bevor der Moment kam, wo es peinlich wird, Schleuse ist es. Und das passiert mir tatsächlich schon mal ab und an. Besonders peinlich ist es natürlich, wenn du jemanden triffst und dir fällt der Name nicht ein.
Ja, das habe ich aber auch oft. Ja? Das hat nichts mit Demenz zu tun,
das ist ein klassisches Beispiel, glaube ich.
Wie hieß denn noch?
Durch diese mediale Präsenz dieses Themas natürlich auch tatsächlich die ersten Leute wirklich verunsichert werden, ne? Wenn einem Begriffe nicht einfallen, also so Wortfindungsstörungen mal auftreten, so, dann könnte man schon ängstlich werden. Ne?
Genau, und du fängst an zu zählen, passiert mir das heute öfter als früher. Aber ich glaube auch, ich kann alle beruhigen, wir kommen da wahrscheinlich später nochmal drauf, solange du merkst, dass du was vergessen hast, brauchst du dir über Demenz keine Sorgen zu machen, denn da fehlt dir das Bewusstsein für die Dinge, für die Defizite.
Also wenn man aber darüber nachdenkt, es hat ja viele Möglichkeiten, auch Demenz zu beschreiben. Es ist ja letztendlich ein Verlust der Gedächtnisfunktion, könnte sein. Denkfunktion könnte auch sein. Orientierung ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Also wenn du wirklich so lost bist irgendwo im Raum, deswegen habe ich gerade das mit dem Keller gesagt, ganz typisch. Sprache, ja, Wortfindung. Aber man sieht das im Verhalten ja auch. Wenn du plötzlich sehr, sehr häufig, ja, wie du gerade gesagt hast, irgendwie da stehst und dann auch völlig orientierungslos bist, wo muss ich jetzt hin, wo drehe ich mich jetzt hin, das Verhalten wird ein anderes. Und erst wenn alltägliche Fähigkeiten darunter lastet. Aber ich habe ja gerade so ein paar Faktoren gesagt, und erst wenn mindestens zwei von diesen Faktoren immer dauerhaft chronisch quasi auftreten, erst dann reden wir von Demenz. Also das ist noch lange nicht der Fall.
Demenz ist ja auch Verwirrung. Merkst du, wie wir gerade den Peter verwirren, weil wir sein Konzept komplett durcheinander bringen?
Ist ja egal. Habe ich jemals ein Konzept gehabt? Ich wundere mich ein bisschen.
Aber war das nicht früher normal? Also bei uns hieß das Wort in Westfalen tüdelig. Kennt ihr das auch, tüdelig?
Ja, Oma ist tüdelig.
Oma ist tüdelig. Das war so ein klassischer Begriff. Und mittlerweile haben wir da ein Syndrom draus gemacht. Aber so Tüdeligkeit ist doch was Schönes auch gewesen.
Ja, wenn Oma was nicht gefunden hat, dann haben wir es ihr besorgt. So war es.
Ja, oder?
Ja, aber das ist natürlich auch so, dass man hat heute das schon fast das Gefühl, man würde diese Krankheit lächerlich machen, wenn man es auf dieses Niveau zieht. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja, die Leute lachen ja meistens gar nicht mehr so, sagen, ja, aber das ist doch schon ein Problem. Bei uns zu Hause ist es ja auch schon und so weiter. Aber wir haben über Männer gerade geredet. Ich habe das schon erzählt. Also Männer tritt es weniger häufig auf als bei den Frauen. Aber Männer haben natürlich wahrscheinlich, ich gehe dabei von aus, wir haben ja schon oft über Männerpsychologie gesprochen, tatsächlich irgendwie deutlich mehr Angst vor dieser Krankheit. Ne?
Ja, klar, weil ich sag mal, das eigene Gehirn ist ja quasi deine Identität, ist identitätsstiftend. Und wenn du das Gefühl hast, du verlierst deine Identität, das ist dann schon ein etwas größeres Problem. Wir haben es eben erwähnt. Kontrolle, du möchtest immer die Kontrolle bewahren, deine Orientierung, nicht nur, wenn du irgendwo auf einem großen Platz stehst und ich weiß, wo du hingehen sollst, sondern deine Orientierung im Leben und vor allen Dingen auch dieses Thema Selbstständigkeit, also dass du nicht möchtest von deinem Selbstverständnis her, dass du irgendwann fremde Hilfe brauchst. Ich glaube, all diese Faktoren sind gerade für uns Männer, die wir manchmal mit unserem Ego zu kämpfen haben, besonders schwierig zu akzeptieren.
Ja, aber ist auch der Fall, dass wir das deswegen auch später zugeben erst, dass bei uns ein Problem ist, über das wir uns Gedanken machen?
Durchaus möglich, ja. Also was heißt zugeben? Zugeben nicht vor anderen, sondern zugeben vor dir selber.
Ja. Ja gut, die meisten wissen ja, es stimmt irgendwas nicht und müssten das aber eigentlich in der Außen tragen. Beispiele, da ging es um Alzheimer, wir werden auch klären, dass es dafür Unterschiede gibt. Aber Rudi Assauer, der Manager des FC Schalke 04, dem ja oft dann unterstellt wurde, er würde trinken. Ja, das war natürlich erst, der hat natürlich auch gerne was getrunken, so ist er nicht. Aber diese Störung in der Sprache war natürlich keine ständige Betrunkenheit, sondern tatsächlich schon Auswirkungen einer Demenz. Und der hat es natürlich auch sehr lange rausgezögert, weil er wusste, ich verliere hier gerade meine Macho-Männlichkeit. Und das ist ein typisches gutes Beispiel. Ne?
Ja, weil das Männerbild ist natürlich ganz anders geprägt. Da verliert man das nicht, diese kognitiven Fähigkeiten, und wird quasi abhängig von Hilfe. Das ist ja nicht das, was männliche Bild so letztendlich charakterisiert.
Gerd, was ist Demenz eigentlich? Kann man das einfach sagen?
Ja, es ist eigentlich kein eigenes Krankheitsbild. Das ist ja so ein Sammelbegriff, weil es gibt eben verschiedene Formen von Demenz. Und das ist auch hinterher, wenn wir uns einer erstmal bewusst sind, dass wir irgendwo eine kognitive Störung haben, ist es ganz wichtig, das sauber zu diagnostizieren. Worüber reden wir eigentlich? Ja, also man verliert immer mehr kognitive Fähigkeiten. Das kann eben die Sprache sein, das kann auch die Fähigkeit sein, sich zu artikulieren, wie du es gerade von Rudi Assauer gesagt hast. Es kann, wie Ingo eben schon erwähnt hat, die Orientierungslosigkeit sein. Und das muss man sauber unterscheiden. Und dann gibt es eben ganz verschiedene Formen von Demenz. Und eine davon, glaube ich, wir fieseln das gleich noch ein bisschen auseinander, ist halt immer das Thema Alzheimer, über das man häufig redet.
Also deswegen muss man ja wirklich sagen, wir nutzen Demenz immer als Krankheit. Das ist ja nur ein Syndrom. Es ist ja nur ein Abbild quasi von einer Krankheit. Und das ist unter anderem dann eben dieser Gedächtnisverlust, dieser Funktionsverlust, der daraus resultiert.
Aber vielleicht gehen wir genau da jetzt rein. Weil dieses, ja, manchmal sind es auch die körperlichen Prozesse, die eine Rolle spielen. Manchmal auch psychologische Prozesse, die da auch mit reinsetzen. Ingo, du hast gerade Alzheimer angesprochen. Ja. Was macht das besonders aus?
Also 60-70% der Demenzprobleme sind durch Alzheimer verursacht. Und Alzheimer ist eine ganz bestimmte Problematik, wo, wenn man das mal so ein bisschen beschreibt, weshalb sich Proteine nicht mehr richtig falten im Gehirn. Also es sind falsch gefaltete Proteine, kann man sich ja sowieso vorstellen, dass der Körper ja ganz lange Ketten von Aminosäuren bildet. Die setzen ja die Eiweiße zusammen und die werden nicht mehr richtig zusammengefaltet. Und daraus ergibt sich dann eben bis hin zum Zelltod eine relativ schlechte Funktionsweise der Gedächtniszellen, der Denkzellen, also all dieser Funktionen, die wir so im Organismus haben. Und Amyloid Beta ist zum Beispiel so ein Klassiker dafür, der immer angeführt wird. Also auch Plaquebildung, die daraus entsteht, die kann man nämlich im bildgebenden Verfahren ganz gut sehen. Das ist die eine Ursache, also ein bisschen Alzheimer. Die zweite, aber mindestens genau, fast genauso häufige Ursache ist eine vaskuläre Störung. Das heißt Durchblutungsstörung. Bedeutet also immer, wenn wir eine Einschränkung durch Blutung haben im Gehirn, in zentralen Strukturen unseres Nervensystems, dann ist dies möglicherweise ein großes Risiko, eine große Problematik, die einhergeht eben mit Denkprozessen. Das heißt also insbesondere so unter dem Aspekt, dass wir bei Hypertonie, bei Diabetes, bei vaskulär, bei atherosklerotischen Veränderungen immer auch davon ausgehen müssen, dass daraus sich dann auch unmittelbar das Syndrom Demenz entwickeln kann.
So, jetzt habe ich gelesen, nicht jede Demenz beginnt mit Vergessen. Ist es auch ein Satz, den man schon mal so reinwerfen kann? Weil da geht ja jeder von aus, dass es genau damit losgeht. Aber das ist wahrscheinlich nicht so, ne?
Nee, absolut nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Es gibt also viele Menschen, die haben eine hohe Stabilität von vielem Wissen. Wobei das Vergessen, und das wird man immer wieder merken, wenn man sich mit Demenzbetroffenen auseinandersetzt, das Vergessen bezieht sich höchstens auf die relativ nah stattgefundenen Prozesse. Wenn ihr mit ihnen über Alter, über weit entfernte Ereignisse redet, die sie in der Kindheit, in der Familie erlebt haben, dann sind die noch total stabil. Die erinnern sich noch an ihre klassische Musik, an die Tapete an der Wand, an den Hirschen überm Bett und. Das ist total stabil. Deswegen hat nichts mit Vergesslichkeit zu tun. Höchstens so akute Behaltensprozesse, die gehen darunter schon mal verloren. Aber das passiert uns ja auch.
Vielleicht hilft es ja auch, wenn wir das noch so ein bisschen auseinanderfieseln, was so der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz ist. Alzheimer beginnt ja, wie Ingo schon eben sehr richtig gesagt hat, in Gewebe selber. Also in Gehirnzellen kann man auch erkennen. Und da werden wir später auch noch drüber sprechen können, weil das kannst du erkennen, bevor du selber irgendwelche Defizite spürst, weil unser Hirn eben eine sehr große Reserve hat. Und das sind diese Eiweißablagerungen, die wir eben gesprochen haben, diese Amyloidablagerungen, die kann man tatsächlich sichtbar machen. Und dann kann man sehen, ist da schon Alzheimer vorhanden? Und das andere ist diese Demenz, die findet eher in den Blutgefäßen statt. Das ist so die vaskuläre Demenz. Also das eine ist quasi die Ablagerung im Gehirn. Das andere ist die Versorgung mit Blut. Das heißt, gewisse Gehirnareale werden nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt, weil die Gefäße verstopft sind. Das ist quasi wie unser Herzinfarkt im Hirn. Ja.
Immer weniger. Dafür ist dann auch was verantwortlich für diese Gefäßverstopfung? Die Verkalkungsprozesse, die Verkalkungsprozesse sind?
Ja. Verkalkungsprozesse, die dann besonders in den Hirngefäßen stattgefunden haben.
Und die sind ja relativ klein, da macht sich das total bemerkbar. Und gerade deswegen ist Hypertonie, Bluthochdruck eine ganz große, große Problematik dafür, dass so etwas auftreten kann. Deswegen sollte er auch behandelt werden, so früh wie möglich. Mhm.
Also das ist ja schon mal spannend, dass man da so reinwerfen kann, dass man da auch sagen kann, dass man natürlich, wenn man körperliche Prozesse, die auffällig sind, tatsächlich behandelt, die gerade was die Durchblutung angeht, man schon auch einen richtigen Schritt hin dazu tut, dass man Demenz, Alzheimer möglicherweise auch, wenn nicht ganz wegbekommen, aber auch heilen kann und vorsorgen kann, dass man es gar nicht auftritt. Ne?
Genau, du hast das eben nochmal erwähnt, wie merkt man das? Also Alzheimer hat eher so die Frühsymptome, dass man so eine gewisse Orientierungslosigkeit hat. Das ist eher so das Frühsymptom von Alzheimer. Und bei der vaskulären Demenz ist es eher so die Denkschnelligkeit. Ne? Also dass man schon irgendwie so in das Vergessen geht, die Aufmerksamkeit. Ja, plane ich das, was du eben angesprochen hast. Ich muss 5 Sachen auf einmal erledigen. Und mir fallen dann nur noch 2 ein. Wenn das Überhand nimmt, das sind schon erste Zeichen einer Demenz. Nicht bei dir natürlich, aber...
Dankeschön. Aber also ich kann mir vorstellen, das ist schwierig, weil es gibt so, dass es immer so eine Mischform ist. Ne? Es ist ja nie so ganz klare Bilder, jeder ist individuell unterschiedlich. Das heißt, das wird
wahrscheinlich auch den Medizinern Schwierigkeiten machen, das immer klar voneinander abzugrenzen, gehe ich mal von außen.
Ja, differenzieren. Deswegen heißt es ja, dass Alzheimer häufig die Ursache für Demenz ist. Mhm. Das kann eben diese vaskuläre Problematik, die eher meistens in Demenz mündet, oder eben diese morphologisch auch nachweisbare quasi Eiweißproblematik, Ablagerung mit dem Plexus. Wobei man wirklich, da muss man ja sagen, Demenz- und Alzheimer-Forschung ist ja noch ziemlich am Anfang. Ja, deswegen haben wir auch schlechte Interventionen. Wir haben ja kaum Möglichkeiten, wirklich zu sagen, was behebt man. Wir haben ja meistens nur symptomatische Versuch, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Also da stehen wir echt noch am Anfang.
Ich werfe einfach noch mal was dazwischen. Fällt mir auch gerade ein. Ihr habt ja eben gesprochen über die Merkmale oder die Ablagerungen im Hirn, die man erkennen kann schon frühzeitig, mhm, die Alzheimer-Ablagerungen. Und es gibt ja möglicherweise, gehe ich mal von aus, auch Tests, die man machen könnte, um früh genug zu ersehen, was ist da. Würdet ihr Menschen raten, unabhängig von auftretenden Beschwerden so einen Test zu machen, um dann zu erfahren, dass man Alzheimer wahrscheinlich erkrankt? Also es gibt ja sowas, ne?
Das ist eine wichtige Frage. Mhm. Ja, also dazu vorausschicken möchte ich, dass natürlich das Thema Alzheimer ein Thema ist, das die Forschung enorm interessiert, wo ganz viel auch an Investitionen reingesteckt werden. Es gibt nach, ich glaube, 30 Jahre gab es gar keine therapeutische Verbesserung. Jetzt in den letzten Jahren gab es gewisse Antikörpertherapien, die kleine Verbesserungen schon erwirken können. Und das kann sich natürlich in den nächsten Jahren deutlich verändern. Wenn du Früherkennung machst, dann musst du damit leben können. Ja, das ist eben das Problem. Auf der einen Seite kann es dir helfen, durch dein Verhalten und auch zum Beispiel durch eine frühzeitige Alzheimer-Therapie diesen Krankheitsverlauf weit hinaus zu zögern. Und das, was aber sein kann, ist, dass du selber immer spürst, dieses Damoklesschwert ist über mir. Und ich glaube, es ist, man muss das für jede Person sehr, sehr differenziert entscheiden, ob man ihr diese Diagnostik angedeihen lässt.
Wie siehst du das?
Ja, ich muss nicht alles wissen. Ja, das muss ich wirklich sagen. Ja, das ist, ich möchte es auch nicht wissen. Ich hoffe, und da sind wir wieder bei einem anderen Faktor, dass mein Lebensstil, der ganz entscheidend dafür ist, ob diese Erkrankungen auftreten, dazu führt, dass ich es möglichst spät bekomme. Aber ich würde es vielleicht ganz am Ende gerne haben, wenn es mir schlecht geht, irgendwann die letzten 2 Jahre, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass mir Alzheimer oder Demenz dabei helfen würde, darüber klarzukommen.
Aber genau das ist es, dann kannst du auch eh nichts mehr ändern. Ne? Ja. Also, es gibt Pragmatiker als Menschen, es gibt die Ängstlichen, jeder muss damit klarkommen. Es war nur so für mich so ein Gedanke. Ja. Es gibt ja auch andere Krankheiten, wo man früh sehen kann, genetische Krankheiten, wo man sehen kann, ja, ich habe das auch. Will man das wirklich wissen oder nicht? Ne? Das ist immer so eine Frage.
Es gibt ja auch verschiedene Phasen dieser Erkrankung und in der ersten Phase auch der Akzeptanz. In der ersten Phase ist man halt enorm aggressiv. Also die Menschen werden als eher aggressiv erlebt, weil sie merken, da ist irgendwas nicht in Ordnung, aber es auch häufig auf die Umwelt projizieren. Deswegen haben Partner es anfangs immer sehr schwer mit ihrem Alzheimer-erkrankten Partner. Mit der Zeit kommt eine Akzeptanz, wenn die Hirnfunktionen auch noch weiter nachlassen, dann werden die Menschen ruhiger. Und die gute Nachricht ist auch, wenn man es als gute Nachricht bezeichnen kann, dass die Defizite erst relativ spät auftreten. Mhm. Unser Gehirn hat eine unfassbar große Reserve. Also eigentlich kannst du nahezu 80% der Defizite, die mal irgendwo auftauchen, kannst du kompensieren. Und erst wenn das mehr ist, dann merkt man es auch, spürt man es auch selber. Also wir haben eine große Reserve. Man merkt sehr spät. Liegt das? Weil unser Gehirn einfach so gut gebaut ist, dass es so viele Sachen kompensieren kann. Also wenn ein Hirnareal weniger aktiv ist, können andere Hirnareale und irgendwann geht's nicht mehr.
Also das ist wirklich die Fähigkeit, die das Gehirn hat. Das ist großartig. Die haben wir auch noch nicht ergründet. Plastizität wird sie ja genannt. Also Plastizität heißt also, dass einfach dann ein paar andere Hirnregionen einspringen und sagen, ho, ich übernehme das mal. Und das hilft, da hilft das Gehirn sich also quasi selbst oder damit auch uns. Das ist toll.
Also, ich sage ich auch noch mal ganz kurz, fasse ich mal zusammen, früh erkennen macht dann Sinn, weil man Zeit gewinnt, in der Möglichkeit, irgendwas umzusetzen, sei es eine therapeutische Maßnahme oder einfach auch die eigene Akzeptanz der Krankheit. Ne? Das ist ja, spielt ja auch beides eine Rolle. Mhm. So, wir haben jetzt über die Früherkennung schon mal geredet. Ob das Sinn macht für jeden, weiß man nicht. Aber wenn man es auch früher weiß,
und es gibt keine Heilung. Die große Frage ist, hilft das dann überhaupt, ne?
Ja, also ich meine, im schlimmsten Fall hilft das ja auch für die Forschung. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Ja, ne? Ich meine, wenn wir Menschen haben und Wissen gesichert, die haben eine positive, zum Beispiel Alzheimer-Diagnostik, dann kriegen die natürlich auch Therapie und es gibt inzwischen Therapien, die auch das Ganze herauszögern können. Aber damit, dass wir den Menschen helfen, können wir natürlich auch über die anonym logischerweise weitere Forschungsdaten sammeln und die Entwicklung neuer Medikamente vorantreiben. Mhm.
Jedenfalls wissen wir, und das ist vielleicht nochmal als ganz kleiner Einschub, hat eine Studie gegeben, die so die 14 Hauptfaktoren des Beeinflussens von einem Auftreten oder einer Verschiebung möglicherweise von Demenz beschreibt. Und ich habe die Liste mal vor mir liegen. Das ist Bildung. Mhm. Ja, Bildung macht ganz, ganz viel aus. Es ist das Hören. Ein viel zu frühzeitiger Hörverlust führt einfach dazu. Deswegen, liebe Männer, habt auch bitte keine Sorge. Greift schnell zum Hörgerät, wenn ihr das Gefühl habt. Es geht nicht in die richtige Richtung mehr. Nee, Hörverlust führt immer dazu, dass es zu einer Degeneration von Hirnregionen kommt. Und damit auch zu Denkprozessen. Hypertonie haben wir schon mal gesagt, Bluthochdruck. Rauchen. Rauchen führt einfach zu einer Problematik, dass Gefäße sich verengen, Durchblutungsproblematik. Dann haben wir das große Thema Adipositas. Das heißt, auch hier haben wir natürlich Veränderungen im Körper, Fette wüten im Körper einfach und verändern Prozesse und vor allen Dingen bilden sie Entzündungen, Entzündungsreaktionen, die bis ins Gehirn reichen können und dann dort zu Strukturen, zur Strukturumwandlung führen. Depression, klassisches Phänomen auch. Da gibt es sehr enge Korrelationen offensichtlich. Körperliche Inaktivität, Sitzen. Fehlende Durchblutung, fehlende Versorgung, kommen wir später nochmal zu, als eine der Interventionen ja sicherlich. Diabetes, klassisch auch, wissen wir auch, auch vaskuläre Veränderungen an den Gefäßen. Alkohol, wird immer wieder diskutiert, aber ich glaube, das ist uns allen klar, dass es sehr stark eben in die Gehirn, in die zentrale Region läuft. Schädel-Hirn-Traum, also Stürze mit, und deswegen auch hier beispielsweise, wir kennen das alle vom American Football. Da gibt es große Studien, da sind es immer die regelmäßigen Hirntraumen, die Kontusion eben im Football, auch viele Kopfbälle wird ja diskutiert beispielsweise, dass sie auch das begünstigen. Dann Luftverschmutzung, wird auch so ein bisschen, weil auch das führt zur Ablagerung. Und vor allen Dingen das Thema Sehstörungen, auch hier so ein bisschen, wenn man Sehstörungen hat, die Augeninformationen nicht so gut sind. Hohes LDL, also schlechter Cholesterinspiegel. Und das allerletzte, und das muss man wissen, in unserer Gesellschaft ist das ja sehr dramatisch, Einsamkeit, Isolation. Ja, jeder Fünfte ist in Deutschland mittlerweile davon betroffen. Und das führt einfach zu schlechterer Interaktion, Kommunikation, soziale Einbindung. Und das hat auch ist ein Beschleuniger, klassisch. Und daran sieht man schon, welche schönen Interventionen man hätte.
Und da gibt es auch Wechselwirkungen, wenn man schlecht hört, ist man auch einsam. Also
ja,
also
ja, ja,
der, und ja, ist die Depression auch eher näher als vorher. Also schon eine Verkettung, die da stattfinden kann, die wirklich die Krankheit auch beschleunigen kann, glaube ich.
Aber der wichtige Faktor ist, daran erkennt man, das sind fast 50% der Ursachen dafür. Dass man aber auch 50% der Ursachen bekämpfen kann im Vorfeld. Deswegen tritt es eben nicht im Alter auf als Folge des Alterns, sondern es ist in der Regel bei vielen eine Folge des Lebensstils im Vorfeld gewesen.
Ja, Gerhard, und jetzt sitzen wir hier und denken darüber nach, dass wir wieder an der gleichen Stelle sind wie oft bei unserem Thema.
Da wollen wir euch haben.
dass wir sagen, ja, wir haben es ein bisschen selbst verbockt am Ende oder wir hätten eher was machen müssen. Also das ist schon irre, dass wir immer wieder dahin zurückkommen.
Ich bin froh, dass der Ingo es jetzt nicht komplett auf Bewegung zurückgeführt hat, sondern dass wir da schon mehrere, diese 14 Faktoren sind wichtig, aber es ist natürlich auch schwierig, sich das alles zu merken.
Na klar.
Diese Faktoren, die helfen ja auch viele andere Erkrankungen zu vermeiden. Also die könntest du fast alle identisch bei Krebsvermeidung durchaus aufzählen. Und ich würde mal sagen, man muss versuchen zu verdichten. Ich glaube, gerade bei Demenz ist dieses Thema Bildung, dieses Thema auch soziale Eingebundenheit ist extrem wichtig. Mhm. Wozu eben auch das gute Hören gehört. Und das sind für mich extreme Faktoren. Und dass wir natürlich diese Genussmittel ein bisschen reinschränken sollten, ob es das Rauchen oder ob es der Alkohol ist, ergibt sich auch von selber. Also viel ist unter dem Motto gesunder Menschenverstand zusammenzufassen, wo man jetzt gar nicht so einen Plan sich machen muss. Ne? Was muss ich alles jeden Tag tun, um solche typischen Alterskrankheiten zu vermeiden?
Wenn Menschen den gesunden Menschenverstand hätten,
Wir werden ja, wenn keine Kassen und Ärzte, wahrscheinlich arbeitslos.
Ja, ich habe ja da mal eine Studie rausgesucht, hat sogar mit sozial benachteiligten Menschen, 17.000 Menschen wurden in dieser Studie analysiert. Und es zeigte sich, dass ein gesunder Lebensstil, und das bedeutete damals oder beschrieben, ist noch nicht lange her die Studie, 150 Minuten pro Woche körperliche Aktivität. Aber ganz entscheidend, das hatten wir bisher noch nicht so richtig aufgeführt, ist der Schlaf, das Thema Regeneration. Und da wurde auch festgestellt, dass etwa mindestens 8 bis 9 Stunden sogar geschlafen werden sollte, um dem großen Phänomen eben der Degeneration im Bereich des zentralen Nervensystems zu entgegnen. Und da auch kann ja jeder selber ganz leicht für sorgen, dass er da im Sinne des Schlafens eine ausreichende Intensität und auch vor allen Dingen möglich macht.
Und jetzt ist es aber so, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, entweder wir haben es oder wir haben es nicht. Ja, aber wenn wir es haben, dann muss man ja auch damit leben. Dann ist natürlich noch eine Eingriffsmöglichkeit vorhanden, medikamentös oder auch das, der Lebensstil auch nochmal beeinflussbar, aber es ist eine endliche Beeinflussbarkeit.
Ja.
Wie geht man mit dieser Situation um? Was passiert dann, Gerd? Wie läuft das ab? Gibt es da auch Möglichkeiten, diese Krankheit oder dann auch so angenehm wie möglich zu machen für sich und die Angehörigen?
Ja, also da gibt es schon viele Faktoren, die man machen kann. Also da wir eben gehört haben, dass die medikamentösen Maßnahmen durchaus eingeschränkt sind. Ich glaube, um das den Menschen so angenehm wie möglich zu machen, das Wichtigste ist, das Leben ein bisschen zu verstetigen. Also wir brauchen eine gute Struktur. Ja, also du musst dir überlegen, wenn du in den Keller willst und was holen willst, wann mache ich das denn? Und das vielleicht in den Tag von vornherein einbauen, also so eine Tagesstruktur und sagen, morgens, da habe ich mein Frühstück, dann mache ich meinen Spaziergang, dies und jenes. Menschen, die unter Demenz leiden oder kognitiven Störungen, denen tut es sehr, sehr gut, wenn wir so eine Struktur haben. Wenn wir Verlässlichkeit im Alltag haben, das ist dann eben der besonders auch der Appell an die Partner, Partnerinnen von demenzerkrankten Menschen, das zu tun, weil wir haben es ja eben schon gehört, gerade bei Alzheimer verliert man als erstes die Orientierungsmöglichkeit. Also sollte man für einfache Orientierung sorgen für diese Menschen und denen so eine Struktur geben und ihnen dabei helfen, diesen Tag so ablaufen zu lassen. Das hilft schon eine Menge. Und
dabei hilft eine zeitliche Struktur insbesondere. Ja, genau. Essen ist ja ein wunderbarer Rhythmusgeber. Das ist ja wie immer so. Die Einnahme von Mahlzeiten sollte sehr rhythmisch erfolgen. Und in der Tat sollte man nicht unbedingt darauf bauen, dass viele neue Aufgaben bewältigt werden können, sondern das sollte wirklich zu einer Stabilität werden, dass man bekannte Aufgaben häufiger einfach ausführen lässt und dieses für die Betroffenen mindestens genauso wichtig und gut.
Aber auch eine gewisse Normalität ist natürlich ganz wichtig.
Ja.
Die Menschen verlieren nicht ihren Humor, sie verlieren nicht ihr Interesse an, zumindest nicht abrupt, an kulturellen Dingen und deswegen immer in einem vernünftigen Maß auch den Menschen neue Eindrücke geben und sie in das normale Leben zu integrieren, so gut es irgendwie geht und sie nicht immer ständig ihre Defizite spüren
müssen. Ja, es gibt ja auch einen Wandel in der Umgehensweise. Es gibt Demenz-WGs, es gibt auch für Angehörige in der Zwischenzeit auch Dinge, wo sie lernen, das auch anzunehmen, dass derjenige jetzt plötzlich die Antworten 15 Mal gibt, obwohl er schon einmal geantwortet hat und so weiter. Man muss da ja mit klarkommen. Aber eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, ist mir aufgefallen jetzt, nochmal am Ende, Gedächtnis. Das heißt, das Training, wo viele ja behaupten, Gedächtnistraining, Sudoku, Kreuzworträtsel und so, das schützt mich ja vor Krankheiten, auch vor Demenz, da gehen ja viele von aus und sagen, ich warte ja heute, ich werde nicht gehen.
Zum Training nennt man das.
Ja, zum einen und zum anderen ist das tatsächlich, wenn du gerade gesagt hast, Ingo, man sollte Dinge tun, die man sonst auch immer getan hat, nicht so viel Neues. Ich sollte das auch, dass man nicht da nicht auch gar nicht erst mit anfangen sollte in der Therapie mit Gedächtnisgeschichten, weil es eh nichts mehr nützt?
Nein, ich würde schon sagen, wichtig ist, dass die nicht so häufig ihre Defizite spüren. Das ist, glaube ich, ganz für das Emotionale, für die Persönlichkeitsentwicklung sehr bedeutsam. Stabilität und erkennen, ich kann, wer noch was. Und das ist emotional total wichtig. Es wird dann immer schwierig, wenn neue Dinge plötzlich gemacht werden sollten. Die sollten aber wirklich dann nur in kleinen Bröckchen hingeworfen werden, weil das ist einfach eine Herausforderung, die sie häufig dann nicht bewältigen. Aber du sprichst nochmal an, so Sudoku oder Kreuzworträtsel. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Form, das immer wieder die gleiche Aufgabe lösen zu können, macht erstmal positive Gefühle. auch wenn die ein Experte werden in Fluss mit 4 Buchstaben, würdest du ihnen aber eine Frage stellen, Fluss mit 5 Buchstaben, würden sie scheitern. Und das wäre nicht so schön. Also insofern, ja, musst du ganz vorsichtig daran gehen und es weiterentwickeln. Lernen können die immer noch ein bisschen, ein wenig natürlich schon. Aber eher, würde ich sagen, in Kombination Motorik und Gedächtnis als ausschließlich auf eine einzige Funktion beschränkt. Und das ist dann noch die schwächste Funktion. Und darauf dann immer neue Lernfunktionen abzubilden, das ist ganz schwierig. Dann versuch doch lieber etwas motorisch zu machen, indem sie Dinge lösen, Aufgaben lösen, Ball rollen, balancieren gehen oder ähnliche Dinge. Das ist dann besser fürs Lernen.
Also wir dürfen ja zwei verschiedene Dinge unterscheiden. Also wir nennen das in der Neurowissenschaft die kristalline Intelligenz und die fluide Intelligenz. Die kristalline Intelligenz ist das, was eigentlich mit dem Alter wächst, also unser Gedächtnis. Und da kann man, wie Kreuzworträtsel, typisches Beispiel, wo ich mein Gedächtnis schule, Dinge, die ich kenne, schon abrufe. Und das andere ist die fluide Intelligenz, das heißt meine Fähigkeit, Probleme zu lösen. Und das nimmt natürlich besonders bei Orientierungslosigkeit ab. Und das in kleinem Maße, ja, das ist das, was du eben mit den motorischen Fähigkeiten beschrieben hast, ja, wenn ich den Ball nochmal irgendwie in eine andere Richtung rolle, dass der Mensch dann schon noch so kleine Aufgaben lösen kann, wie gesagt, werde ich jetzt mit dieser Situation fertig? Dass er da auch, wo es noch geht, das Selbstvertrauen tankt und sagt, ich kann diese Situation noch lösen. Und das ist halt eine ganz anspruchsvolle Aufgabe, die das Level dieser Aufgaben so hoch zu setzen, dass man gerade noch lösen kann.
Und deswegen ist es wichtig, es nicht nur auf kognitive Leistung zu beschränken, sondern es möglicherweise mit motorischen Funktionen zu verbinden, weil dann kann man da vielleicht noch mal ein zweites Repertoire zurückgreifen. Und diese Kombination hilft häufig, Aufgaben doch noch zu lösen.
Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich am Ende sage, Demenz ist tatsächlich ein Prozess und genau deshalb kann man diesen Prozess noch beeinflussen?
Würde ich dir zustimmen. Und diese Chance sollten wir auch nutzen.
Genau. Also das ist kein, wie man immer so schön sagt oder nicht so schön sagt, so Todesurteil, sondern es ist ein Prozess, den kann ich extrem verlangsamen. Und wir haben eben über diese kognitive Reserve gesprochen. Die hält manchmal auch ein Jahrzehnt an. Ja, also dass du kannst sehr lange mit so einer Erkrankung, mit einer guten Lebensqualität leben. Und wenn du gut behandelt wirst, nicht im Sinne von Medikamenten, sondern auch im Sinne von einer vernünftigen Umgebung, kannst du sehr lange eine sehr hohe Lebensqualität erreichen. Und das, finde ich, ist doch das, was wir haben wollen.
Soziale Eingebundenheit ist, glaube ich, ja der ganz entscheidende Faktor. Ja, Isolation raus, soziale Eingebundenheit, das ist das, was die Menschen brauchen.
Ja, und dazu darf ich auch noch sagen, es gibt tatsächlich auch gute Selbsthilfegruppen. Ich darf ab und zu für die DZND arbeiten. Das ist die Deutsche Gesellschaft für neurodegenerative Erkrankungen. Und die haben auch Selbsthilfegruppen. Die machen ganz viele Veranstaltungen, wo die Menschen was über die Erkrankung lernen und wo die sich auch gegenseitig mit ihren Erfahrungen austauschen. Das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll.
Am Ende nochmal ein Rat für die Männer vielleicht, wo ich gerade nochmal darüber nachgedacht habe, dass man immer das als Mann versucht, irgendwie alles Mögliche erstmal zu überdecken, aber auch so Dinge wie, was ich eben erzählt habe, ich mache 5 Sachen gleichzeitig, ich kriege schon alles hin, ich bin ja irgendwie der Typ, der Macher, der ist alles wahr. Vielleicht sollte man in dem Moment, wenn man dann merkt, ich habe was vergessen, das gar nicht so wichtig nehmen, aber tatsächlich hellhörig werden, wenn man in einer ruhigen Phase, wenn eigentlich gar nicht so viel auf einen einströmt, da mal irgendwie auch gucken, ob da Defizite dann auftauchen.
Das heißt also, wenn der Ingo in den Keller geht und dann auch noch vergisst, die Flasche Wein mit hochzubringen.
Da würde ich mir extreme Sorgen machen.
Oder? Ja, ja. Ich mir auch.
Schön, dass ihr an mich denkt, Jungs. Das wird nicht passieren.
Bitte danke. Danke dir, Jan.
Danke dir.
Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.